SRF Audio.
12:30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Gaza, Waffenruhe jetzt. Der Druck steigt auch innerhalb der Hamas. Wir erklären. Der älteste Freund des Menschen, der Hund. Doch Hundebisse nehmen zu. Was ist zu tun? Die berühmteste Jazzerin der Schweiz, Irene Schweizer.
Ich habe den Ruf, dass ich nicht übe. Freie Musik kann man ja nicht üben. Aber ich habe vor allem Stücke gespielt. Monk-Stücke und meine eigenen, paar eigenen, die ich habe und so.
Jetzt ist die Musikerin gestorben. Eine Hommage. Und in unserer Sommerserie 100 Jahre Weltgeschichte im Radio, heute die Gefahr eines dritten Weltkriegs aktuell. Präsident Putin sagt, aus einer militärtechnischen Sicht sind wir natürlich bereit, gemeint für einen Atomkrieg.
Aus военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы.
Russia's target is not only Donbass. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order.
Eine Bedrohung für den Weltfrieden, entgegnet Ursula von der Leyen, unsere Serie um eins. Rendezvous, die Themen zusammengestellt hat Franco Arnold. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Am 7. Oktober 2023 drangen Hamas-Terroristen durch die Mauer, töteten mehr als 1200 Israelis und nahmen zahlreiche Geiseln. Noch am gleichen Tag begann Israel mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und diese Angriffe dauern an. Jetzt steigt der Druck auf beiden Seiten, auf die israelische Regierung, aber auch auf die Hamas. Angeblich drängen die Hamas-Befehlshaber im Gazastreifen ihren Chef Yahya Sinwar zu einem Waffenstillstand. Das meldet CNN unter Berufung auf CIA-Direktor Bill Burns. Die Botschaft auf beiden Seiten: ein Waffenstillstand jetzt. Frage an Auslandredaktorin Anna Trexel: Warum mehren sich die Stimmen innerhalb der Hamas, die eine Waffenruhe wollen?
Offensichtlich macht sich auch innerhalb der Hamas Kriegsmüdigkeit bereit. Es gibt Berichte darüber, dass Hamas-Kommandanten innerhalb Gazas die Exilführung dazu drängen, einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen. Nicht zuletzt, weil die Organisation in Gaza selber militärisch offenbar schwer angeschlagen ist und die Munition scheint auch knapp zu werden. Man muss auch sehen, der Leidensdruck der Zivilbevölkerung in Gaza ist unvorstellbar hoch. Die Zerstörungen an der Infrastruktur sind gewaltig. Laut UNO dürfte es im optimistischsten Szenario bis zu 15 Jahre dauern, um Gaza wieder aufzubauen. Laut UNO-Umweltprogramm haben die israelischen Bombardierungen gigantische Trümmerberge verursacht, 39 Millionen Tonnen Schutt, fast 140.000 Gebäude wurden zerstört. Man muss sich vorstellen, unter den Trümmern sollen noch Tausende von Opfern liegen. Nicht explodierte Munition, allein das aufzuräumen, wird eine Herkulesaufgabe sein. Die Hamas kann da nicht einfach drüber hinwegsehen. Es ist zwar schwierig, offen Kritik an der Hamas zu äußern, aber man liest und hört immer mehr, dass die Menschen in Gaza nicht allein Israel die Schuld an ihrem Elend geben, sondern zunehmend auch der Hamas.
Dass sich etwas zu tun scheint, zeigen auch die geplanten Gespräche zwischen Fatah und Hamas unter chinesischer Vermittlung. Worum wird es da gehen?
Ja, trotz aller Komplikationen laufen ja die Verhandlungen um einen Waffenstillstand weiter und um die Freilassung der Geiseln. Und dazu gehört auch ein Plan für die Stabilisierung Gazas nach einem Waffenstillstand. Verschiedene Medien berichten, es gebe Ansätze einer Einigung zwischen Israel und der Hamas, dass es in Gaza eine Art Interimsregierung geben soll, an der die Hamas nicht beteiligt wäre. Die Hamas signalisiert, dass sie dazu bereit wäre, die zivile Kontrolle Gazas abzutreten. Und wer diese Kontrolle übernehmen könnte, das wird jetzt diskutiert. Und bei den Gesprächen in Peking wird es wohl auch darum gehen, dass die Fatah, die im Westjordanland regiert, in irgendeiner Form auch in Gaza mit einbezogen wird. Es gibt dort ja noch einige tausend ehemalige Beamte der Fatah, die könnten da eine Rolle spielen.
Das heißt, die palästinensische Führung sucht Wege und Möglichkeiten, die zivile Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen nach dem Krieg. Wird Israel da zustimmen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Bisher hat Ministerpräsident Netanyahu das stets ausgeschlossen, Gaza solle nicht von Hamas-Stan zu Fatah-Stan werden, hat er mal gesagt. Aber was hinter den Kulissen genau diskutiert wird, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die Washington Post hat kürzlich berichtet, Israel akzeptiere eine solche Übergangsregierung. Demnach würden die USA und moderate arabische Kräfte beim Aufbau einer neuen Polizei helfen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Innerhalb der israelischen Regierung gibt es Elemente, die auf keinen Fall eine Einigung wollen. Ihre Vision ist, dass Israel den Gazastreifen wieder militärisch besetzt und es dort wieder jüdische Siedlungen geben soll. Aber das ist nicht Konsens der Regierung oder der Bevölkerung und es wäre logistisch und sicherheitstechnisch auch wahnsinnig schwierig.
Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer Einigung kommt in diesen Tagen, wenn wir uns vor Augen halten, dass Premier Netanyahu in einer Woche in die USA, ins Weiße Haus reist?
Ich rechne nicht damit, dass vor Netanyahus Besuch bei Biden und seinem Auftritt vor dem US-Kongress ein Durchbruch bekannt gegeben wird. Sollte eine Einigung wirklich in Reichweite sein, dann werden zurzeit viele Details verhandelt und das ist immer eine sehr heikle und schwierige Phase. Tatsache ist, nicht nur die Hamas ist unter Druck, einem Abkommen zuzustimmen, auch der Druck auf Premierminister Netanyahu ist sehr groß. Einerseits von Seiten der Bevölkerung und natürlich insbesondere auch der Familien der Geiseln, die möchten, dass ihre Liebsten freikommen. Andererseits sagen auch der Verteidigungsminister und hochrangige Militärs, man müsse die Gelegenheit ergreifen und jetzt ein Abkommen schließen. Bisher hat Netanyahu jedes Mal im letzten Moment einen Rückzieher gemacht und eine Einigung torpediert. Die Gefahr für ihn ist, dass er im Falle einer Zustimmung die Regierungsmehrheit verliert, die Regierung auseinanderbricht. Das wollte er bisher unbedingt vermeiden. Offensichtlich gewichtete er das höher als die Freilassung der Geiseln.
Danke für die Einschätzungen. Auslandredaktorin Anna Trexl im Rendezvous. Und damit zur Nachrichtenübersicht mit Mario Sturni.
Die EU-Kommission muss der Öffentlichkeit weitere Einzelheiten zu den Kaufverträgen für Covid-Impfstoffe zugänglich machen. Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Es geht um Milliardenverträge, welche die EU-Kommission während der Pandemie mit Pharmaunternehmen geschlossen hat. Diese wurden nur teilweise öffentlich gemacht, was Kritik auslöste und zu einer Klage von EU-Parlamentsmitgliedern und Privatpersonen führte. Diese hat der Gerichtshof nun teilweise gutgeheißen. Konkret geht es etwa um Entschädigungen für mögliche Impfschäden oder um Details dazu, wer die Verträge ausgehandelt hat. Dies sei von öffentlichem Interesse, so das Gericht. Das Urteil kann noch weitergezogen werden. In der Ukraine gelten im Moment rund 42.000 Menschen als vermisst, das sagte ein Vertreter des ukrainischen Innenministeriums. Unter den Vermissten seien sowohl Zivilpersonen als auch Soldaten. Zwischenzeitlich sei der Stand noch höher gewesen bei 51.000 Vermissten. Rund 3.000 seien lebend aufgespürt worden. In vielen Fällen handle es sich um Kriegsgefangene, so das ukrainische Innenministerium. Bei weiteren Gefundenen oder zuvor Vermissten handle es sich um gefallene Soldaten. Schweizer Teile in russischen Waffen, unter anderem wegen solcher Verstöße gegen die Russland-Sanktionen, hat der Bund bisher mehr als 50 Verfahren eröffnet. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sind bisher 41 Verwaltungsstrafverfahren abgeschlossen worden. 15 davon endeten mit einer Strafe. Um zu verhindern, dass Teile aus Schweizer Produktion in russischen Waffen landen, arbeite man eng mit Schweizer Unternehmen zusammen, so das SECO weiter. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind dem SECO rund 300 Fälle gemeldet worden, bei denen möglicherweise gegen die Sanktionen gegen Russland oder Belarus verstoßen wurde. Ein medizinisches Problem hat dazu geführt, dass im Februar in der Stadt Bern ein Tram entgleist ist. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle. Laut ihrem Schlussbericht hat der Tramchauffeur beim Zietglockenturm kurzzeitig das Bewusstsein verloren und das Tram fuhr dann zu schnell über eine Weiche und entgleiste. Es kam erst nach rund 60 Metern zum Stillstand. Bei der Entgleisung wurden 3 Personen leicht verletzt. Jetzt noch ein ganz anderes Thema. Auf Schweizer Bergstraßen tönt es seit 100 Jahren so. Und auch heute kurz vor 10 Uhr tönte es so, hunderte Postautos haben ihr Posthorn gleichzeitig ertönen lassen, um das Jubiläum des Posthorns zu feiern. Denn vor genau 100 Jahren führten die Postautos den bekannten Dreiklang ein, aus Sicherheitsgründen, um andere Verkehrsteilnehmende auf Bergstraßen zu warnen. Das Wetter heute ist es vielerorts ziemlich sonnig, dazu weht im Mittelland schwache Brise. Zahlreicher sind die Wolken in den zentralen und östlichen Bergen. Auch morgen scheint meist die Sonne. In Graubünden und im Tessin sind jeweils Schauer möglich. Die Temperatur im Norden gibt es 25 bis 28 Grad und im Wallis und Tessin 29 bis 32.
20 vor 1, die Sendung heißt «Rendezvous». Ob Dackel, Dalmatiner oder Dogge, immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wollen einen Hund als Begleiter. Was vor allem Freude macht und problemlos verläuft, kann auch unschöne Seiten haben. So ist die Zahl der Hundebisse vergangenes Jahr deutlich gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig, ebenso wie die Maßnahmen in den verschiedenen Kantonen. Hundeexpertinnen und Experten sind sich einig, wie es jetzt gelöst ist, ist es ein Flickwerk. Was also tun? Ivan Santoro.
Ob Basel-Stadt, Luzern oder St. Gallen, überall sind die Zahlen von Hundebissen im letzten Jahr stark angestiegen. Allein im Kanton Zürich gab es im letzten Jahr 840 Vorfälle mit Hunden im Vergleich zu 660 im Jahr davor. Es gebe halt auch immer mehr Hunde und immer mehr Menschen, sagt Stefan Buchholzer, stellvertretender Zürcher Kantonstierarzt.
Als Folge davon kommt es insbesondere in den Naherholungsgebieten zu vermehrten Begegnungen zwischen Menschen und Hunden und hat da halt zur Folge, dass dies ein erhöhtes Konfliktpotenzial beinhaltet.
Dichtestress ist also quasi mit ein Grund für diese Zunahme. Tatsächlich kommen auf die rund 9 Millionen Einwohner mittlerweile über 560'000 Hunde. Dies erkläre den Anstieg aber nur zum Teil, sagt der Luzerner Kantonstierarzt Martin Brücker. Man müsse davon ausgehen, dass man heute auch schneller zum Arzt respektive Tierarzt gehe, wegen eines Vorfalles mit einem Hund.
Und es ist so, dass der Importanteil der Hunde, die nicht nur im Kanton Luzern natürlich, der ist sehr hoch. Und das ist auch diese Gruppe von Hunden, mit denen wir erfahrungsgemäß sehr viele Probleme haben.
Sagt Brücker. Diese Hunde aus dem Ausland sieht auch Hans-Uri Beer als Problem. Beer ist Präsident der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft und überzeugt, dass Tierheime und hiesige Hundezüchter strenge Kriterien anwenden würden bei der Hundevergabe. Das bringe aber wenig, wenn man sich dann einfach einen Hund übers Internet kaufe. Deshalb fordert Beer ein Kursobligatorium für Ersthundehalter, und zwar bevor die sich einen Hund anschafften.
In diesem Theoriekurs wird den Leuten nachgebracht, was ein Hund alles für Bedürfnisse hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund von dieses Kurses einige sagen würden, oh nein, ich schaffe mir trotzdem keinen Hund an, dass die dann von einem Kauf absehen.
Vor 7 Jahren ist ein nationales Hundekursobligatorium nach kurzer Zeit wieder abgeschafft worden. Zürich ist einer der wenigen Kantone, wo es weiterhin obligatorische Kurse für alle Halterinnen und Halter großer Hunde gibt. Bald sollen diese Kurse auf kleine Hunde ausgeweitet werden. Zudem kommt im Kanton Zürich der Hund auch in den Kindergarten oder in die Schule. Der Kanton bietet nämlich dafür Gratis-Hundekurse an,
in denen die Kinder lernen, mit den Hunden umzugehen und auch indem sie Respekt vor dem Hund erlernen.
Im Kanton Luzern gilt seit 1,5 Jahren eine obligatorische Hundeausbildung für alle Ersthundehalter.
Wir erhoffen uns davon, dass die Hundebissmeldungen oder die Meldungen auffälliger Hunde, auffälliges Verhalten, aggressives Verhalten eben zurückgehen wird,
sagt Kantonstierarzt Martin Brücker. Denn man kann den Kurs nicht einfach absitzen, sondern muss mit seinem Vierbeiner Prüfungen bestehen, wie beispielsweise Begegnungen mit fremden Hunden, mit Joggern oder Velofahrern. Erst wenn sich der Hund tadellos verhält, kriegt man das Halterbrevet. Im Kanton Wallis gibt es dieses Hundebrevet ebenfalls und auch Basel-Stadt überlegt sich, dieses einzuführen. Bea als oberster Hündler der Schweiz würde sich eine Vereinheitlichung wünschen, allerdings nicht um jeden Preis.
Wenn ein nationales Hundegesetz so aussehen würde wie im Kanton Tessin, mit einer riesen Rassenliste und mit Leinenpflicht, dann wäre das überhaupt nicht in unserem Sinn. Aber wenn so ein nationales Hundegesetz, ich nehme jetzt aktuell Luzern, in diesem Stil etwas national laufen würde, dann wäre das für uns absolut sinnvoll.
Vorerst aber bleibt das Thema wohl weiter Kantonssache. Denn im Moment sieht es nicht danach aus, als wäre Bundesbern auf den Hund gekommen.
Ivan Santoro.
Ich habe einfach gewusst, was ich wollte. Wenn es Jazz nicht gäbe, wäre ich jetzt immer noch Sekretärin oder weiss ich oder gar nichts. Es hat nichts anderes gegeben. Und ich habe Jazz so geliebt, das ist für mich, ich will das jetzt spielen, nichts anderes. Oder? Das habe ich nicht gewusst. Ich habe mich verliebt in diese Musik. Und das ist immer noch so.
Irene Schweizer, wohl eine der berühmtesten und wichtigsten Schweizer Jazzmusikerinnen, eine international wegweisende Pianistin und Miterfinderin des Free Jazz. Gestern ist sie 83-jährig in Zürich gestorben. Anina Salis ist Musikredaktorin bei SRF Kultur und kennt sowohl die Musikerin als auch ihr Werk. Wie würden Sie Irene Schweizers Musik beschreiben?
Ja, sie ist reich an unterschiedlichen Einflüssen. Irene Schweizer hat als Jugendliche, wo sie aufwuchs, in diesem Gasthof Studenten üben gehört. Die haben Dixieland gespielt, Boogie Woogie Ragtime. Das hat sie schon mal inspiriert, so hat sie angefangen. Später dann kommt Modern Jazz dazu, Swing, Bebop, Hardbop. Sie war stark beeinflusst von südafrikanischem Jazz und sie entwickelte dann aus all diesen Einflüssen ihre völlig eigene Art von Free Jazz. Hören wir doch kurz rein. Also das ist vor allem eines lebendig. Irene Schweizer hat ihre Musik aus dem Moment heraus erfunden. Wenn man sie live erlebt hat, war das besonders eindrücklich. Das war eine sehr warme und zugängliche Art von Free Jazz, auch wenn sie da ab und zu mal kräftig in die Tasten gehauen hat. Sie wollte ihr Publikum herausfordern, sie hat sehr gerne perkussiv gespielt, aber sie wollte die Leute nie vor den Kopf stoßen.
Irene Schweizer gilt auch als eine der Erfinderinnen des Free Jazz. Wie ist es dazu gekommen?
Sie ist natürlich ein Kind ihrer Zeit. Der Free Jazz lag damals in der Luft. Aber dass sie zu einer der führenden Figuren des europäischen Free Jazz wird, das liegt sicher an ihrer neugierigen Haltung und an ihrer Offenheit gegenüber dem Moment und dem, was die Musik gerade brauchte. Sie hatte den Mut, da reinzugehen. Sie war ja Autodidaktin. Wenn wir uns vor Augen halten, sie hat immer übers Zuhören gelernt. Und so war sie bereit, ja, eigentlich kompromisslos auf diesen Zug aufzusteigen und war dann als einzige Frau in der Berliner Free Jazz-Szene der 1970er präsent. Das war eine ziemlich brachiale Szene und sie war da mittendrin.
Es heißt auch immer wieder, Irene Schweizer sei eine Exotin gewesen. Inwiefern?
Ja, sie hat sich sehr verwurzelt gefühlt in ihrer Wahlheimatstadt Zürich. Sie hat sich da auch politisch stark gemacht. Aber natürlich, sie hatte als eine der einzigen InstrumentalistInnen in der Szene eine Sonderrolle. Sie hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, das hat sie schon auch speziell gemacht. Sie hatte einen wunderbaren Sinn für Pointen, finde ich, wie an diesem Konzert hier.
Mein Name ist Pussy Riot und ich heiße euch alle herzlich willkommen zum heutigen Abend.
Ja, ich habe schon Verwandtes mit Pussy Riot. Sie sind natürlich frech.
Also sie erinnert sich an diesen Live-Moment. Das war 2016, als sie ihr Publikum so begrüßt hat. Da war sie eine 75-jährige Dame, kurzes graues Haar, Lesebrille, baumelt um den Hals. Ja, da kommt sie auf die Bühne und so eine Begrüßung ist irgendwie doppelt gut.
Wie politisch war Irene Schweizer eigentlich, also einmal generell und dann auch in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung?
Irene Schweizer hat sich selber als nicht politisch bezeichnet. Sie wollte keine Aussagen machen und auch in Bezug auf ihr Lesbischsein war sie zurückhaltend. Sie hat das nicht versteckt, aber auch nie hervorgehoben. Was sie aber wirklich politisch macht für mich, ist die Art, wie sie ihren Weg ging. Als queere Frau in einer Szene, die bis heute eigentlich wirklich immer noch stark geprägt ist von Männlichkeitsidealen. Ja, und Irene Schweizer hat sich eigentlich immer gut verstanden mit ihren männlichen Musikerkollegen, aber hat aktiv den Kontakt zu anderen MusikerInnen gesucht. Sie haben sich dann vernetzt unter dem Namen Feminist Improvisers Group mit dem schönen Kürzel FIG. Auch diese Präsenz war wohl indirekt ein politischer Akt. Und Kulturpolitik hat Irene Schweizer sehr wohl gemacht in Zürich. Sie ist zum Beispiel mitverantwortlich, dass der Jazz in der Roten Fabrik Einzug halten konnte. Und sie hat sich auch sonst eingesetzt für ein Umfeld, ja, das ihren Vorstellungen entspricht. Und da war sie dann durchaus aktiv.
Irene Schweizer gab Konzerte bis ins hohe Alter, bis vor 3 Jahren. Was bleibt von der Künstlerin?
Das ist eine gute Frage, weil Irene Schweizers Musik lebt sehr stark vom Live-Moment. Und wohin geht der, wenn niemand mehr live spielen kann? Ja, zum Glück gibt es eine Menge guter Aufnahmen und ich hoffe, das wird noch ganz viele Musikerinnen und auch ein großes Publikum weiterhin inspirieren und erfreuen.
Danke an Nina Salis, und Ihre Sendung über die Jazzpianistin und Pionierin des Free Jazz gibt's online auf srf.ch/audio/passage/Irene Schweizer. Das Montreux Jazz Festival, Moon and Stars in Locarno und ab heute auch das Gurtenfestival in Bern. Sommerzeit ist Festivalzeit. Heißt für tausende Festivalbegeisterte Musik hören, Sonne genießen, ausgelassen feiern. Die Stimmung kann an solchen Anlässen aber plötzlich kippen, wenn viele Menschen zusammen auf kleinem Raum sind. Handgreiflichkeiten oder sexuelle Übergriffe. Für Festivals kann das zum Imageproblem werden. Sie setzen deshalb neben dem herkömmlichen Sicherheitspersonal vermehrt auf Care-Teams. Eliane Leiser.
Heute startet das Musikfestival auf dem Berner Hausberg Gurten. Auch für Michael Walser, der Sozialpädagoge, ist Teil des Care-Teams, das sich vor Ort um Besucherinnen und Besucher kümmert, die sich unwohl fühlen. Walser weiß aus Erfahrung:
Das sind Situationen, wo einfach zu viel konsumiert worden ist. Also Alkohol, gegebenenfalls auch illegale Substanzen, die dann einfach mit der Dauer, mit der Sonne einfach dazu geführt haben, dass es den Menschen wirklich nicht gut ging und je nach psychischer Situation dann einfach auch in eine ungute Trudelschleife geraten sind.
Plötzliche Angstzustände oder andere Psychosen, das seien Fälle, die schnelle und vor allem die richtige Betreuung benötigten. Das Gurtenfestival habe deshalb für dieses Jahr das Care-Team nicht nur personell aufgestockt, von 2 auf 8 Personen pro Tag, sondern auch professionalisiert. Sozialpädagogen, interkulturelle Vermittlerinnen oder Psychologen. Je breiter das Care-Team aufgestellt, desto einfacher sei es, auf all die unterschiedlichen Situationen reagieren zu können, die an so einem Festival vorfallen könnten. Von rassistischen Übergriffen oder anderen Grenzüberschreitungen, etwa bei Flirtversuchen, die zu weit gehen.
Dann sprechen wir dann auch die Person, die das dann tut, die sprechen wir dann auch an. Weißt du eigentlich, wie du wirkst? Weißt du eigentlich, was du da machst? Weißt du eigentlich, was du auslöst? Ja?
Tatsächlich zeigte eine groß angelegte Studie aus Großbritannien, dass sexuelle Übergriffe an Festivals weit verbreitet sind. Die Hälfte der Festivalbesucherinnen unter 40 seien schon sexuell belästigt worden. Eine SRF-Umfrage auf dem Gurtenfestival vor 2 Jahren verdeutlichte: Auch in der Schweiz sind Frauen solchen Übergriffen ausgesetzt.
Es ist erschreckend, aber es ist die Wahrheit. Also, aber ich selber auch schon.
Das kennen wir auch alle Frauen, wo das schon mal passiert ist.
Wir nehmen es schon so her, und das ist das Klasse.
Dass man sagt, es ist ja nur ein Anlängen und nicht mehr.
Bis jetzt sei es am Gurtenfestival eher selten vorgekommen, dass Frauen solche Übergriffe auch gemeldet hätten, sagt Sozialpädagoge Michael Walser. Das könnte sich in diesem Jahr mit dem ausgebauten Care-Angebot aber ändern.
Ich gehe davon aus, dass wir da mehr zu tun haben werden, was nicht schön ist, aber wofür das Angebot eigentlich auch gedacht ist, einfach diese Unterstützung zu bieten für die Betroffenen dann.
Das Gurtenfestival geht in Sachen Care-Arbeit voran, ist aber nicht allein. Auch am Open Air St. Gallen oder am Open Air Frauenfeld waren dieses Jahr rund 6 Personen pro Tag für das Wohlbefinden der Gäste unterwegs. Es stimmt, es gebe aktuell einen klaren Trend hin zu mehr Care-Arbeit, vor allem bei den größeren Festivals, national und international, sagt Christoph Bill, Präsident des Branchenverbands der Schweizer Festivalveranstalter und Chef des heiteren Festivals im aargauischen Zofingen. In dem Bereich nichts tun, könne für Festivals imagemäßig nach hinten los.
Es ist halt schon so, wenn irgendein Vorfall in welcher Art auch immer an einem Festival dann stattfindet, dann wird das natürlich medial sofort sehr stark aufgegriffen.
Für kleinere Festivals aber sei es schlicht schwierig, das Geld für solche Care-Teams locker zu machen.
Letztendlich muss natürlich auch dieses Angebot irgendwie finanziert werden. Und angesichts der überall steigenden Kosten wäre auch das noch einmal ein Faktor, der die Preise nach oben drücken könnte. Und das ist sicher nicht im Sinn von den Veranstaltenden.
Und vielleicht auch nicht von den Besucherinnen und Besuchern, meint Bill, die am Schluss möglichst gute Musik zu möglichst zahlbaren Preisen erhalten wollten. Hoffentlich möglichst ohne Zwischenfälle.
Elian Leiser. Helden, Sieger, Kämpfer. Viele Länder haben sie und oft stehen diese als stark dargestellten Männer für nationale Identitäten. Oft eine Möglichkeit, sich von Nachbarn abzugrenzen und oft Anlass für Konflikte. Im jetzigen Beispiel geht es um Goce Delchev, einen bulgarisch-mazedonischen Revolutionär. Nordmazedonien und Bulgarien, beides unabhängige Staaten, beanspruchen den Freiheitshelden heute jeweils für sich. Es ist ein Streit um nationale Identität, ein Streit mit weitreichenden Folgen für Nordmazedonien. Denn es geht letztlich um den Beitritt Nordmazedoniens in die EU, der von Bulgarien blockiert wird. Janis Wallender.
Auf einem weitläufigen Platz steht eine massive Statue eines Mannes aus Metall und mehrere Meter hoch. Die meisten Menschen nehmen keine Notiz von der Statue. Kinder nutzen die Fläche, um mit Trottinetts herumzudüsen. Die Klänge einer Klarinette hallen über den mehrheitlich leeren Platz. Hier im Zentrum Strumitzas, einer Kleinstadt im Südwesten Nordmazedoniens. Die massive Statue wurde für Goce Delchev errichtet. Ein mazedonischer Nationalheld, wie dieser Mann sagt, der in Deutschland aufgewachsen ist, mittlerweile aber mit seiner Familie in Nordmazedonien lebt.
Goce Delchev ist gestorben für Kampf für freies Mazedonien.
Er sei ihr Nationalheld, meint auch dieser Mann.
He's our national hero.
Nur etwa 30 Kilometer weiter sieht man dies ganz anders. Denn auch Bulgarien beansprucht Goce Delchev als Nationalheld. Gar eine Kleinstadt und ein Berg sind dort nach ihm benannt. Umgekehrt wird er in der Nationalhymne Nordmazedoniens besungen. Doch wer war dieser Mann, der noch heute die Gemüter erhitzt? Goce Delchev war ein junger Revolutionär, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen das Osmanische Reich gekämpft hat und für seine Ideale gestorben ist. Nun stellt sich die Frage, hat Goce Delchev für ein unabhängiges Bulgarien oder ein freies Mazedonien gekämpft? Und war er Mazedonier oder Bulgare? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Historiker Dragoj Georgiev. Das Problem sei, dass es sich hierbei um eine emotionale und nicht um eine rationale Frage handle. Darauf nüchterne Antworten zu finden, sei schwierig. Historiker Georgiev präsidiert die mazedonische Seite einer Kommission, in der Historiker und Historikerinnen beider Länder seit 6 Jahren nach Antworten in diesen strittigen Fragen suchen. Gab es zu Beginn noch Erfolge, sei es zuletzt dagegen kaum noch vorwärts gegangen. Wir hatten immer den Eindruck, dass die bulgarische Seite versucht, Nordmazedonien die eigene Geschichtsschreibung aufzuzwingen. Bulgarien könne sich dies leisten, denn es agiere als EU-Mitglied aus einer Position der Stärke und nutze dieses Druckmittel aus, sagt Dragoj Georgiev. Es ist ein Streit, der nun schon seit Jahren andauert und im Kern um die nationale Identität Nordmazedoniens geht. Denn Nordmazedonien will in die EU. Doch dafür muss das Land die bulgarische Minderheit in die Verfassung aufnehmen. So will es der nördliche Nachbar Bulgarien, das als EU-Mitglied die Beitrittsverhandlungen blockieren kann und auch damit droht, sollte Nordmazedonien diese Forderungen nicht erfüllen. Viele Mazedonier und Mazedonierinnen wollen sich solche Drohungen nicht mehr gefallen lassen. Schließlich hat das Land in einem ähnlichen Streit mit Griechenland bereits den Namen geändert, nur um dann von einem weiteren Nachbarland erneut blockiert zu werden. Dieser Frust hat auch dazu beigetragen, dass es bei den Wahlen vor ein paar Wochen zu einem Machtwechsel gekommen ist. die Wahlsieger, versprechen eine härtere Position in den Verhandlungen mit Bulgarien. Dragoj Georgiev weiß daher nicht, wie es mit seiner Arbeit weitergeht. Doch sicher sei, solange sich weiterhin Politiker und Politikerinnen beider Seiten in die Diskussionen einmischen, werde es keine Lösung geben. Dann wird die Frage weiterhin emotional verhandelt werden und es wird in absehbarer Zeit keine Lösung geben. Möglicherweise wird die neue Regierung die Rhetorik des Wahlkampfes ablegen, sobald sie selbst in die Verhandlung verwickelt ist. Doch die ersten Anzeichen deuten bisher nicht auf ein baldiges Ende des Streits hin.
Janis Wallender. So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
Das war ein Podcast von SRF.